wir sind ziemlich international aufgestellt in dieser Sendung. Müssen wir mal, also man muss angeben, wir haben Patrick Lawrence gehabt als Amerikaner, jetzt kommt Ulrich Heiden als unser Russland-Korrespondent. Wie reagiert denn Russland, das offizielle Russland und der Russe auf der Straße auf die Wahl? Haben die Hoffnung, dass sich etwas ändert, oder was ist deren Attitüde zu Trump? Ja, also wir haben Rainer Rupp, wie gesagt, war und ist optimistisch, dass der Trump mit sozusagen klugen Schachzügen versucht, den Deep State in die Schranken zu weisen. Wie wird das in Russland gesehen? Und gleichzeitig auch immer die Frage als erfahrener Auslandskorrespondent, wie siehst du das, Ulrich?
Guten Abend.
Ja, also hallo. Schön, dass wir uns dass wir verbunden sind. Ist nicht so einfach. Also der Kreml ist, also Putin hat heute gesagt, er ist auf jeden Fall also für eben Diplomatie, er ist dafür offen, aber zu unseren, also er hat verlangt praktisch von dem neuen Präsidenten, dass er praktisch die Gründe, warum eben der Ukraine-Krieg begann, dass er die anerkennt, und nur wenn sozusagen die Gründe, wie es dazu kam, behandelt werden, dann kann es überhaupt eine Lösung geben. Also das heißt, damit meint er wahrscheinlich die Frage der russischen Sprache in der Ukraine, die Neutralität, die Abwesenheit der NATO in der Ukraine. Und es gab einen anderen Kommentar hier von einer Jelena Karajewa aus der Nachrichtenagentur RIA Novosti, die war äußerst skeptisch. Also, und dann wollte ich mal kurz draus zitieren. Also die sagte wortwörtlich: weniger Desinteressierte, die Konfrontation zu beenden, als Washington und das von ihm beaufsichtigte Kiew, sind jetzt äußerst schwierig zu finden. Für den Fall, dass Vereinbarungen getroffen werden zwischen den USA und Moskau und das Sägen an den Budgets in Washington, Brüssel und Kiew beendet wird, zugunsten der Rüstungsindustrie, wird es immer noch Kräfte geben, die eben an diese Finanzen ran wollen und die auch mit Lobbyisten ihre Interessen durchpushen werden. Kurz gesagt, es wird problematisch sein, diese mit Blut gefüllte Kralle, selbst bei all den Vorrechten, die Trump erhalten wird, zu bewältigen. Dann geht sie ein auf den Orban, der möglicherweise ins Gespräch bringen wird, also dass man die $300 Milliarden, die festgefroren sind von den westlichen Staaten, dass man die Russland sozusagen anbietet, dass Russland da wieder Zugriff drauf hat. Und dann sagt sie, darauf wird Russland sich nicht einlassen. Also praktisch, hier ist der ganze Schick und die Schönheit der europäischen Diplomatie in Lebensgröße ohne Feigenblätter. Die Eurodiplomaten wollen, dass die Russen mit ihnen feilschen. Diese Brüsseler haben zwar einen Pfahl auf dem Kopf, aber die Sitten des Segens an den Werten können sie nicht ändern. Naja, also sehr sehr harte Worte werden hier gesagt. Dann wird hier ein Thomas Graham zitiert, also ein US-Politologe offenbar, der erst für die Isolierung Russlands war, für die Bestrafung, und jetzt öffentlich dafür eintritt, also dass man auf alle Forderungen Russlands eingeht. Also das hat sie wirklich so hier zitiert aus einem Artikel, ich weiß nicht wo. Und der Artikel, also dieser Kommentar von RIA Novosti hat die Überschrift, um ganz ehrlich zu sein, Augenblick, die Überschrift lautet praktisch: Russland hat den Krieg gewonnen und die USA müssen das begreifen einfach. Mhm. Also die einfachen Russen, wie denken die? Also die werden natürlich, russischen einfachen Leute, die sehen, dass eben Russen dort sterben, Soldaten dort sterben, und die werden fordern, dass eben die russischen Forderungen erfüllt werden. Also ich sehe überhaupt keine Chance, dass, und auch beim Kreml keinen Willen zu irgendwelchen zu irgendwelchen Kompromissen. Also das heißt, im Prinzip die Forderung eben, mit denen Russland die Intervention begonnen hat, also Neutralität der Ukraine, keine NATO-Mitgliedschaft und eben praktisch ja auch die Anerkennung, dass die Gebiete, die Russland jetzt erobert hat, dass die russisch bleiben. Da gibt es absolut, es ist unvorstellbar, dass da der Kreml oder auch die Russen selbst sind eigentlich noch radikaler an sich nach. Also bis auf, muss man auch zugeben, das gibt natürlich vor allen Dingen in den Großstädten, gibt es vielleicht 10% oder vielleicht sogar 15%, die das Kreml-Vorgehen nicht gut finden und die das kritisieren. Aber der Großteil der Menschen in Russland unterstützt diesen Krieg, obwohl er ja täglich, also viele Menschenleben fordert, auch auf russischer Seite. Aber die Bereitschaft für einen Kompromiss und für einen Waffenstillstand sehe ich bisher nicht. Das ist natürlich schwer zu hören für einen Deutschen oder einen Schweizer oder einen Österreicher, weil da ihr redet immer über Waffenstillstand und was weiß ich. Aber das muss man immer dazu sagen, unter welchen Bedingungen. Und dann fehlen mir auch die Vorschläge aus dem Westen, also auch aus der Friedensbewegung, wie das denn aussehen könnte. Also will man denn anerkennen, dass Russland die Gebiete, die es jetzt erobert hat, behalten kann, weil man eben anerkennt, dass dieser Krieg eine Vorgeschichte hat, dass der Krieg nicht von Russland aus Spielerei begonnen wurde, sondern dass es eine Antwort war auf die NATO-Osterweiterung, auf den Staatsstreich in Kiew, auf die Unterdrückung der russischen Sprache und so weiter. Ich habe das Gefühl, dass diese Gründe für den Krieg vergessen werden, weil sie sehr schwer in der deutschen Öffentlichkeit zu vertreten sind, weil es eben in den deutschen Medien absolut keinen Widerhall gibt für diese russischen Gründe für den Krieg. Die werden ja generell ausgeblendet. Und von daher ist praktisch die Zahl der Menschen, die in Deutschland also Verständnis für Russland äußern, auch öffentlich, ist ja sehr begrenzt. Und aber gut, das ist im Prinzip uninteressant, weil Russland ist zurzeit im Krieg und Russland setzt in gewisser Weise Bedingungen auch und hat praktisch mit der sogenannten Spezialoperation hat es ja schon sehr viel erreicht. Also ich will es jetzt gar nicht irgendwie schönreden. Erreicht militärisch. Ich meine, immerhin ein Fünftel der Ukraine ist sozusagen in russischer Hand und damit hat Russland ein Druckmittel eben gegen die NATO-Osterweiterung. So muss man es einfach sehen.
Ja, der Krieg ist ja auch, das kann man sagen, verloren und es ist ein NATO-Krieg, den die NATO verloren hat. Es ist ein Stellvertreterkrieg geworden. Es ist kein Krieg Russland gegen die Ukraine, sondern ein Krieg NATO gegen Russland. Und das ist etwas, von dem jetzt aber nochmal die Frage, das wird ja letztlich, also das heißt, so wie Biden versucht hat, den Deal im Gaza, der zum Waffenstillstand geführt hat, auf seine Fahne zu schreiben, wird die Frage sein, wer wird diesen verlorenen Krieg in der Ukraine auf seinem Konto haben? Wird das Trump sein oder wird das Biden sein? Und ist das überhaupt in Russland ein Thema? Ist das eine Geschichte, wo man sagt, mit wem können wir denn in Zukunft arbeiten? Oder haben die Russen eigentlich, so wie Patrick Lawrence das auch beschrieben hat, gesagt, wir haben es mit einem Imperium zu tun, bei dem es gar nicht so rasend wichtig ist, wer da eine Regierung ist, sondern das Imperium hat seine imperiale Politik und sein Deep State, der sie durchsetzt. Wie ist die russische Position? Sehen die einen Unterschied, Biden und Trump, oder sehen sie das ähnlich wie Patrick Lawrence?
Also ich habe jetzt heute gerade einen Kommentar gehört von dem Alexander Dugin, diesem russischen Nationalisten, der sagt praktisch, der Deep State in den USA, der hat sich eben entschieden, praktisch jetzt Trump vorzuschicken und hat sich sozusagen von Biden praktisch gelöst. Also steht eben hinter Trump und so war nur seine Wahl eigentlich möglich. Und ich meine, die Skepsis gegenüber Trump ist groß. Also ich meine, Medvedev, der ehemalige russische Präsident und der Sekretär des russischen Sicherheitsrates sagte, es wird Jahrzehnte dauern, um überhaupt das Verhältnis zu den USA wieder irgendwie klar zu kriegen, wenn überhaupt. Also ich meine,
du kannst das nicht machen.
Bitte? Ich sehe, höre jetzt gerade nichts.
Ja. Jens, hattest du was gesagt, was für alle war?
Nein, oder? Der Kollege hat hier gerade, Entschuldigung, ich bin dazwischen gegangen, ich wusste nicht, dass ich im On bin, weil
Der
Kollege hat hier gerade an Kabeln rumgezogen und ich hatte Sorge, dass hier gleich alles zusammenbricht, deswegen musste ich einmal kurz sagen, stopp, halt, nein, so nicht, bitte. Entschuldigung, Herr Heiden, ich höre ihn mal dazu.
Also es gibt praktisch, ich meine, Russland und Putin sagen öffentlich, wir wollen auf jeden Fall Diplomatie, aber man erwartet eben, dass die russischen Gründe für den Krieg, dass die anerkannt werden und dass man sich zumindest mit diesen Gründen beschäftigt. Und das klingt diplomatisch ganz gut, aber ich habe ja auch eben diesen Kommentar vorgelesen von der Karajewa, dieser Journalistin von RIA Novosti, die hat so einen defätistischen Ton, so einen absolut extrem ironischen und hat eigentlich transportiert so die Message, also wir trauen euch also keine 5 Meter weit und es ist eigentlich egal, ob es Trump oder Biden sind, weil es gibt keine Signale, dass man konkrete Fakten, zum Beispiel, dass in den USA, also so wie zum Beispiel die amerikanische Öffentlichkeit gerüttelt wurde durch den Gaza-Krieg, dass in den Unis es Blockaden gab, dass die Liberalen, Teile der Liberalen, also sich oppositionell dagegen gestellt haben, das fehlt ja in Bezug auf die Ukraine völlig. Also ich meine, diese Sympathie mit den Palästinensern, die in den USA in der Democracy Now-Bewegung und so weiter öffentlich wurde, sowas fehlt ja in den USA. Und das heißt, es gibt keine Debatten über die politische Repression in der Ukraine, über die Tatsache, dass der Zelensky gar nicht mehr im Amt ist, dass die Presse absolut abgeschaltet ist. Es gibt nur noch einen zentralen Kanal, wie zu Sowjetzeiten, dass 14.000 Menschen starben schon bis 2014, also in den ersten 8 Jahren des Krieges. Das sind ja alles Dinge, die weder in Deutschland noch in Amerika auf Massenebene irgendwie in den Medien präsent sind. Das heißt also, die Bedingungen für wirkliche Annäherung, die sehe ich noch gar nicht, weil da muss ja, es muss ja auch irgendwie den Menschen auch erklärt werden, warum man jetzt mit Russland also sprechen soll. Warum eigentlich? Oder zögert man einfach die Sache nur raus, um bestimmte kritische Teile der Menschen in der Welt zu beruhigen und zeigt seinen guten Willen, aber faktisch macht man keinen konkreten Schritt. Also ja, man könnte ja anfangen beim Menschenrecht, man könnte zum Beispiel jetzt massiv Gefangene austauschen, man könnte auf humanitärer Ebene, man könnte zum Beispiel fordern von Kiew, dass sie aufklären, die Meldung darüber, dass zum Beispiel bei abziehenden ukrainischen Soldaten vom Frontgebiet, dass man da ständig Gruppen von Zivilisten findet, die mit Kopfschuss teilweise da in ihren Häusern liegen. Also das müsste viel stärker, ansatzweise gibt es vielleicht solche Meldungen schon in der westlichen Presse, aber das müsste viel stärker kommen, damit eben auch mal sagen, ein Fundament geschaffen wird für eine Richtungsänderung. Also dieses Fundament müsste bestehen eben aus alternativen Informationen aus der Ukraine über die reale auch Opposition dort und so weiter. Ansatzweise gab es schon solche Berichte, habe ich bei Weltkorrespondenten Christoph Warner habe ich solche Berichte gehört, teilweise kritisch, aber das ist doch viel zu wenig. Da müsste viel mehr kommen.
Ja, ich glaube, ich würde es jetzt gerne nochmal an den Jens übergeben. Also das heißt, wir haben das gehört. Es ist auch so, dass man muss es ganz nüchtern sehen, dass Russland jetzt aus einer Position der Stärke verhandeln kann, weil militärisch sind die Fakten da. Also die Zeiten, wo es so gewesen wäre, dass man versucht, eine Einigung zu finden, um den Preis für diese Operation niedrig zu halten, sind vorbei. Es ist eigentlich im Gegenteil so, dass man gegenüber der russischen Bevölkerung die Toten, die es gibt, rechtfertigen kann, nur dadurch, dass es einen erfolgreichen Abschluss dieser Operation gibt. Und das ist nicht schwer zu verstehen. Das Wesentlichste ist, dass es um die nationalen Sicherheitsinteressen Russlands geht. Und das heißt, die NATO darf hier nicht auf die Pelle rücken. Das ist der entscheidende Punkt. Also weder mit Nuklearwaffen in der Ukraine, Ukraine keine Nuklearwaffen und die NATO und Ukraine auch kein NATO-Staat wird. Darüber wird mit Sicherheit nicht mehr verhandelt werden. Und es gibt auch keinen Grund, darüber zu verhandeln jetzt, weil sie nicht in der Position sind, da zurückzuziehen. Vielleicht ja, wenn Jens, wenn du noch eine Schlussfrage oder ein Argument hast, mit dem du Ulrich Heiden nochmal beaufschlagen willst.
Ja, ich habe euch jetzt gespannt gelauscht und was ich immer bei diesen Themen merke, ist, also ich finde es unglaublich interessant, natürlich diese verschiedenen Perspektiven zu hören und ist ja auch immer so schwierig heutzutage überhaupt noch unterscheiden zu können, was ist real, was ist nicht real, und es ist immer toll, wenn man reale Menschen hat, die mit realen Informationen uns hier auch versorgen können. Und ich frage mich immer, was mir die ganze Zeit durch den Kopf gegangen ist, was kann eigentlich jeder einzelne Mensch tun, damit es in Zukunft solche Konflikte, Kriege nicht mehr gibt? Also das ist so eher eine philosophische Frage, ich weiß, aber das ist die Frage, die mich beschäftigt, wenn ich dem zuhöre, weil dieses Leid und das, also was Sie da auch gerade erzählt haben, Herr Heiden, mit diesen Bildern, die da im Kopf entstehen, was in Kriegen passiert, das ist einfach so grauenvoll. Und wenn ich mir dann anschaue, wie die Menschen sich hier wieder spalten lassen und es am Ende auch wieder darauf hinauslaufen wird, dass, wenn wir diese Spaltung nicht überwinden, man sich irgendwann wieder an die Gurgel geht, ist mein Resümee, dass ich sage, jeder Einzelne muss in die Stärke kommen zu sagen und sagen, ich lasse mich nicht mehr spalten. Aber haben Sie eine Idee? Also wissen Sie, was kann man als Einzelner tun, um Frieden herzustellen? Also natürlich, mir ist schon klar, dass nie ein Einzelner den ganzen Frieden global herstellen kann. Aber welche Handlungsoption habe ich als ein Teil dieser Menschheitsfamilie, um zum Frieden beizutragen?
Also ich glaube, aus meiner Erfahrung, als Einzelner kann man sich zuerstens aus verschiedenen Quellen informieren, also und zwar ständig verschiedene Medien, also auch russische, auch ukrainische, deutsche alternative Medien. Gut, das ist natürlich schon mal eine sehr große Herausforderung. Nicht jeder hat die Zeit dazu, aber das ist das Erste. Das Zweite eigentlich, dass man irgendwie Kontakt zu Gleichgesinnten aufnehmen muss, weil kein Mensch ist in der Lage, irgendwie aktiv zu werden und auch, sag ich mal, kritisch zu bleiben, wenn er nur in seiner Wohnung sitzt und Informationen sammelt. Das heißt, man braucht ein aktives Gespräch mit Menschen, die ähnlich denken wie man selber. Und das Dritte ist, dass man meiner Ansicht nach eben das, was uns eben von den Medien präsentiert wird, wirklich akkurat verfolgen muss, ständig verfolgen muss und prüfen muss. Und wenn man da ganz offensichtlich auf eine Lüge oder auf eine Übertreibung oder sowas stößt, muss man damit auch an die Öffentlichkeit gehen. Und ich meine, das ist ein schweres Geschäft, aber ich glaube, wir leiden ja alle unter diesem Krieg. Und von diesem Leiden können wir uns eigentlich nur befreien, wenn wir aktiv dagegen arbeiten. Jeder eben auf seiner Ebene, in seinen Möglichkeiten. Und also das befreit die Seele, das macht das Leben schön, meiner Ansicht nach, wenn man an die Öffentlichkeit geht dann auch und bestimmte Lügen, die uns eben in den letzten 10 Jahren des Ukraine-Krieges aufgetischt wurden, eben in der Öffentlichkeit auch wirklich gekonnt, also an die einfachen Bürger auch bringt und sie damit konfrontiert und zum Nachdenken anregt. Also das ist zumindest meine Lebensphilosophie.
Ja, ich kann möchte Dankeschön. Ganz klar mich anschließen dabei, weil die Aufgabe von Journalisten wäre, wenn so ein Konflikt anfängt, so zu berichten, dass man den Konflikt im Vorfeld beenden kann, über eine Verhandlungslösung. Und das ist hier nicht gemacht worden. Das hängt damit zusammen, dass man die andere Seite nie erfährt, ja? Dass man nicht die Interessen, also sozusagen beide Interessen in so einem Konflikt erfährt, sondern die eine Seite ist im Recht. Oder wenn man dann zum Beispiel vom unprovozierten Angriffskrieg spricht, ja, dann muss man schon keinerlei Ahnung von der Vorgeschichte haben, weil Angriffskrieg können wir uns drüber unterhalten, aber unprovoziert ist einfach vollkommen daneben, ja. Das hat eine lange, lange Vorgeschichte, die von Provokationen überquillt. Und das hat nicht stattgefunden bei uns in der Berichterstattung. Und wozu das führt, das ist eben nicht folgenlos. Das sind dann irgendwas zwischen 600.000 und 1 Million Toten. Also das ist das, womit man zu tun hat. Genauso wie wir nach einem Jahr Genozid in Gaza uns damit beschäftigen müssen, dass wir jetzt uns nicht mehr nur über die Fehlleistungen und die Verbrechen unserer Vorfahren reden müssen, sondern über unsere eigenen, ja, weil wir nicht darüber gesprochen haben, nicht eingegriffen haben, nicht aktiv geworden sind. Also das ist unverzichtbar. Ist auch
gut, aber da sind wir wieder, Dirk, Entschuldigung, wenn ich da einmal dazwischen gehe, weil mir das ganz wichtig ist, so dass was kann der Einzelne da tun? Also weißt du, das ist immer so dieses, wir haben nicht eingegriffen, aber ich habe auch nicht angegriffen. Also ja. Das ist, ich finde das, und dieses Leid, was da ist, wenn du, ich glaube, das hat Herr Heiden ja auch eben gesagt, so dieses also Thema immer wieder auch in die Öffentlichkeit zu bringen und auch darüber zu sprechen und auch einfach nochmal allen klar zu machen, es gibt beim Krieg nur Verlierer. Und es sind ja nicht nur die, die in den Kriegen sterben. Es sind ja nicht nur die Soldaten. Es sind ja auch deren Familien und Angehörigen, die diese Menschen verlieren. Also das Leid, was hier erzeugt ist, ist ja so gigantomanisch. Ja, und da ist für mich immer wieder die Frage, was kann ich als Einzelner tun? Ich kann sehr viel tun, indem ich in meinem Umfeld Frieden schaffe, indem ich versuche, anderen zuzuhören, also die Möglichkeiten, die ich habe, und das so rausgeben an andere, damit es erst gar nicht erst in Zukunft zu solchen Kriegen kommen kann. Ich weiß, das klingt vielleicht ein bisschen naiv, aber in dem Punkt bin ich gerne naiv und hoffe einfach darauf, dass die Menschheit da auch aufwacht.
Aber ich sagte, ich kann ja konkret was sagen, zum Beispiel gab es diese Allee der Engel, ja, also das heißt, die Kinder, die in den Gebieten, also in den Donbass-Gebieten getötet worden sind. Ich weiß nicht, 100, 150, sagen wir mal, über den dicken Daumen. Und das ist aus Wikipedia gestrichen worden und es hat bei uns keine Berichte darüber gegeben. Wenn ich das Leuten erzählt habe, dass das gibt, also dass da so ein Denkmal für die getöteten Kinder gibt, dann sozusagen, wie, was, habe ich nie gehört. Ja? Und dieses wie, was habe ich nie gehört, ist eine Sache. Also wenn man so etwas erfährt, deswegen fand ich den Einwurf von Ulrich Heiden gut, wenn man so etwas erfährt, wenn man das weiß, muss man den Mund aufmachen. Dann muss man etwas sagen. Und das ist, und die Aufgabe, deswegen habe ich auch gesagt bei den Journalisten, unsere Aufgabe ist zu verhindern, dass es dazu kommt. Das ist tatsächlich eine Aufgabe, die wir haben. Vielleicht eine der einzigen unbezweifelbaren, dass man, wenn ein Konflikt losgeht, nicht versucht, eine Seite niederzubügeln, sondern zu sagen, das muss gestoppt werden, indem ich empathisch mit beiden Seiten über einen Konflikt berichte. Das ist eine Forderung, die für jeden gilt. Also wenn man das weiß, wenn man jemanden kennt, und das beinhaltet genauso, sich klarzumachen, dass Ukraine, also eine Familie, die dort diese Hunderttausenden Tote, ja, das sind alles Schicksale für dieses Land, in dem Land. Das ist das, was wir... Das ist eine Aufforderung. Die Aufforderung, nicht wegzugucken, nicht zu schweigen, auch nicht, also das heißt, ich finde es nicht naiv, was du sagst. Im Gegenteil, das ist das Einzige, was man vor Ort tun kann. Und sich nicht in reinreden zu lassen in eine Perspektive von Feindbildgenese. Ja, da sind die Bösen und die kann man jetzt nur noch, mit dem Knüppel wegschlagen und dann ist wieder alles gut. Ja? Der Knüppel, der wegschlägt, ist etwas, der immer auf die falsche Seite geht. Okay, aber jetzt haben wir...
Aber ja? Ich wollte noch eine Sache sagen. Also ist natürlich, ich stelle fest, dass es uns auch nicht gelungen ist, uns zu wenig versucht worden, dass man praktisch auch Themen setzt in der Öffentlichkeit. Also wenn ich zum Beispiel an Julian Assange denke, da wurde es ja wirklich geschafft, ich weiß nicht, über 10 Jahre, wie lange saß er da im Knast, hat man ihn doch irgendwie freigekämpft. Und so ein Thema in Bezug auf die Ukraine und die Donbass-Republiken gibt es eben nicht. Also das Gewerkschaftshaus von Odessa wurde angesteckt, 70 Menschen starben, ist verpufft. Die Menschen, die ukrainische Territorialkommandos prügeln täglich, also irgendwelche Männer in irgendwelche Busse rein, um sie an die Front zu bringen, ist irgendwie auch verpufft. Ich meine viele solche Dinge, die massiv also Menschenrechte verletzen und die eben in diesem Krieg passiert sind, sind irgendwie verpufft. Im Gegensatz dazu hat eben die herrschende Presse hat eben ihre Themen durchgekriegt, wie zum Beispiel Butscha, dass das eben praktisch ein russisches Verbrechen war, obwohl bis heute es gibt keine Todesliste von diesen angeblich 200 Toten. Und bei anderen Themen ist eben die Mainstream-Presse hat ihre Themen gesetzt. Wir haben solche Themen, worum sich die Menschen, die kritischen Menschen gesammelt haben, konnten sie nicht setzen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass offenbar die progressive Bewegung in Deutschland auch gespalten war, in den Teil, der Russland eben auch für Imperialismus kritisiert hat und den Teil, der Russland eben sah auch als Opfer der NATO-Osterweiterung. Das ist vermutlich der Grund. Aber ich meine, diese Themen konnten wir nicht setzen. Da sehe ich ein großes Minus drin.
Aber auch da wieder, Herr Heiden, ne, nicht spalten lassen. Am Ende geht es darum, auch in der eigenen Bewegung, sich einfach nicht spalten zu lassen. Einfach, das ist, glaube ich, so, das kann jeder Einzelne tun. Und die Spaltung ist am Ende das, die führt dazu, dass Menschen sich den Kopf abschlagen.
Mhm. Gut, aber das Problem ist, die ersten Friedensbewegungen in Berlin habe ich eben, ja, wir wollen Frieden, aber dann wurde nur die ukrainische Fahne gezeigt und die russische durfte da gar nicht mitmarschieren. Ich meine, das ist natürlich, so kann man keine Friedensbewegung aufbauen, also mit einer einseitigen Parteinahme für ein Land für einen Teil des Landes.
Genau das gehört ja dazu, sich nicht spalten zu lassen, die andere Seite zu sehen, also die andere Seite auch anzuschauen, bereit dafür zu sein, auch da sich für zu interessieren und dahin zu schauen. Vielen Dank, Ulrich Heiden, für Ihre Zeit.
Ja, danke auch.
Alles Gute. Dankeschön.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.